Liebe Freunde, Sie werden heute Morgen und dann auch bei den künftigen Diensten eine Fülle von Bibelstellen hören. Ich rate Ihnen, dass Sie diese Stellen mitschreiben, falls Sie keine Kassette erwerben, damit Sie dann im Nachhinein die Dinge nacharbeiten können. Nur dann wird man wirklich einen Gewinn haben im Erforschen der Heiligen Schrift. Und wir sollten ja alle solche sein, die Liebe zum Wort Gottes haben. Und wenn wir das mitgebracht haben, dann werden wir auch auf die vom Heiligen Geist vorgeplanten Kosten kommen. Auf unsere Kosten, wie wir immer sagen. Ich möchte hineinführen in das Thema, das Aufbauwerk in der geistlichen Gemeinschaft, in der geistlichen Nachbarschaft, indem ich zunächst einmal Nehemia 2 lese, Vers 10 bis 16, das, was der Staatsbeamte und Gouverneur Nehemias vorgefunden hat bei seinem ersten Inspektionsgang in Jerusalem. Und als Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, es hörten, verdross es sie gar sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Darüber haben wir schon gestern Abend gesprochen, was das bedeuten mag. Und ich kam nach Jerusalem und war da selbst 3 Tage. Und ich machte mich des Nachts auf, ich und wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben, für Jerusalem zu tun. Und kein Tier war bei mir, außer dem Tiere, auf welchem ich ritt. Und ich zog des Nachts durch das Taltor hinaus und gegen die Drachenquelle hin und nach dem Misttore. Und ich besichtigte die Mauern von Jerusalem, welche niedergerissen, und ihre Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich, und es war kein Raum zum Durchkommen für das Tier, welches unter mir war. So eng waren dort die Trümmer, gleichsam ineinander verkeilt. Und ich zog des Nachts das Tal hinauf und besichtigte die Mauer, und ich kam wieder durch das Taltor herein und kehrte zurück. Die Vorsteher wussten aber nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat, denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und den übrigen, die das Werk taten, bis zu diesem Zeitpunkt nichts von meinem Vorhaben kundgetan. Das ist nun wahrhaftig ein deprimierender Eindruck, den Nehemia, der Trost Jehovas, empfängt bei seinem ersten Inspektionsgang in Jerusalem. Wir werden in diesen Tagen noch einmal darüber reden müssen, was das bedeutet, wenn Gottes Kinder und wenn Führer des Volkes Gottes unter der Müdigkeit liegen, von Depressionen ergriffen werden, resignieren unter dem Gedanken, es hat ja doch alles keinen Sinn. Hier gibt es kein Durchkommen, noch nicht einmal für das Tier, das unter mir ist, für den Esel. Aber das möchte ich hier nur andeuten. Diese Inspektionsreise Nehemias hat nicht nur eine natürlich äußerliche Bedeutung, sondern auch eine wunderbare prophetisch-symbolische Bedeutung für den wahren Trost Jehovas, den Messias Israels, Jesus von Nazareth. Ich möchte ganz kurz andeuten für die Geschwister, die auch Liebhaber des prophetischen Wortes und der heiligen Symbolik der Bibel sind, was wir in diesen wenigen Sätzen in Bezug auf Jesus lernen können. Ich kam nach Jerusalem und weilte da selbst 3 Tage. Hier denken wir an die 3 Tage nach der Kreuzigung, die Jesus im Totenreich war, im Tode, bis zu seiner Auferstehung nach 3 Tagen. Und ich machte mich des Nachts auf, ich und wenige Männer mit mir. Werden wir nicht erinnert an den denkwürdigen Gang Jesu durch das Kidron-Tal in den Garten Gethsemane, wo er die Jünger zurücklässt und wo ihn bei seinem erschütternden Gebetsringen nur Petrus, Johannes und Jakobus als Augenzeugen begleiten dürfen. Ich hatte aber keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben, für Jerusalem zu tun. Und kein Tier war bei mir außer dem Tiere, auf welchem ich ritt. Da denken wir an den Einzug Jesu, auch auf einem Esel, nach Jerusalem, wo er als der königliche Messias sich nach den Worten der Propheten offenbart. Und wo das ganze Israel, sonderlich die Jünger und die Passapilger, ihn in seiner messianischen Machtoffenbarung erwarten. Aber das, was er eigentlich für Jerusalem, für Israel und für die ganze Welt tun wolle, ist nicht die Errichtung des Reiches, das große Geheimnis des Kreuzes zur Versöhnung der ganzen Welt. Ich hatte es keinem Menschen kundgetan, was mein Gott mir ins Herz gegeben, für Jerusalem zu tun. Und ich zog des Nachts durch das Taltor hinaus und gegen die Drachenquelle hin und nach dem Misttore. Welch ein Hinweis in den Namen dieser Tore auf den Weg Jesu durch das Kidrontal, das Taltor zum Tode am Kreuz, wo er zur Schlange am Pfahl wird. Das Drachentor, die Drachenquelle. Und wo er die Macht des uralten Drachens samt dem Kot der Sünde beseitigt. Und ich besichtigte die Mauern von Jerusalem, welche niedergerissen und ihre Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Bevor Jesus in Jerusalem einzog, schaute er weinend das kommende Gericht im Jahre 70 und die Verstockung Israels. Und er schaute im Geiste, wie nicht nur ganz Jerusalem, sondern der Tempel in Flammen aufgehen werde und zerstört werde. Und ich zog hinüber zum Quellentor. Wir denken hier an die Wasserströme des Heiligen Geistes, die zu Pfingsten ausgegossen werden sollten. Das Hinüberziehen, das Weiterziehen ist ein heilsgeschichtlicher Fortschritt, eine Bewegung Gottes in seinem Mittler und Messias Jesus Christus zu neuen Zielen und Heilsterminen. Und er zog nicht nur hinüber zum Quellentor, sondern zum Königsteich. Ein Ausblick auf die kommende Messiasherrschaft in Herrlichkeit, wo ein Quell dem Hause Davids eröffnet wird und den Bewohnern von Jerusalem zum Abwaschen von Sünde und Unreinigkeit. Und es war kein Raum zum Durchkommen für das Tier, welches unter mir war. Und ich zog des Nachts das Tal hinauf und besichtigte die Mauer. Und ich kam nach 3 Tagen wieder durch das Taltor zurück. Ich kehrte zurück. Welch ein Blick auf den Wiederbringer aus den Toten, der den großen Hirten der Schafe nach 3 Tagen wiederbrachte aus den Toten, wieder zurückführte in das Leben der Auferstehung hinein. Die Vorsteher oder die Fürsten wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Also eine große Unwissenheit. Denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und den übrigen, die das Werk verrichteten, bis zu diesem Zeitpunkt nichts kundgetan von den geheimnisvollen Plänen und Vorsätzen meines Herzens, könnte man hinzufügen. Wer dächte hier nicht an das große Geheimnis des Kreuzes Jesu, das im Alten Bunde nur angedeutet wird? Und das den Fürstentümern und Gewaltigen in der Überwelt nicht kundgetan worden ist. Denn wenn sie um dieses Geheimnisses des Sieges am Kreuz gewusst hätten, dann hätten sie den Messias, den Fürsten des Lebens, keinesfalls gekreuzigt. So sagt es Paulus in 1. Korinther 2. Das war für sie ein Geheimnis. Sie gedachten, den Erben des Weinberges zu Tode zu bringen, die Quelle des Lebens, den Schöpfer der Welt, den Fürsten des Lebens. Und Gott fing die Weisen in ihrer List. Gerade am Kreuz wurde der große Lebenssieg offenbar, die Versöhnung der ganzen Welt. Bis hierhin in aller Kürze zu dieser Inspektion des Nehemia, des Trostes Jehovas, des Sohnes der Betrübnis, des Sohnes des Leidens und der Drangsal. Und nun schauen wir weiter hinein in Kapitel 3, wo nun das eigentliche Aufbauwerk beginnt in 52 Tagen des Mauerbaues. So wie Nehemia 52 Jahre gewirkt hat und wie die Wortsummen der hebräischen Namen Esra und Nehemia, der beiden Diener, die zusammenwirken, den Zahlwert 520 ergeben. Und 52, das ist die Zahl 2 mal 26, die große Zahl des Jehova-Namens, des Yahweh-Namens. Das ist der Prägestempel, der nun auf dieses Werk gedrückt wird, auch wenn es noch so kümmerlich und in großer Schwachheit und Ohnmacht beginnt. Kapitel 3. Und Eljaschib, der hohe Priester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und ihnen zur Seite baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie belgten es und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserte aus Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes Hakots. Und ihm zur Seite besserte aus Meschulam, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabeels. Und ihm zur Seite besserte aus Zadok, der Sohn Baanas. Und ihm zur Seite besserten die Tekoniter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter das Joch des Dienstes, unter den Dienst ihres Herrn. Und das Tor der Alten besserten aus Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodias. Sie belgten es und setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserten aus Melatia, der Gibeoniter, und Jadon, der Meronotiter, Männer von Gibeon und Mizpah, gegen den Gerichtsstuhl des Landpflegers diesseits des Stromes hin. Ihnen zur Seite besserte aus Usiel, der Sohn Hachachjas, welche Goldschmiede waren. Und ihm zur Seite besserte aus Hanania, von den Salbenmischern. Und so weiter und so fort. Haben Sie genug? Ich kann auch noch die 32 Verse zu Ende lesen. Wisst ihr, wir haben die Unsitte, in der Bibel nur die Rosinen herauszupicken. Das, was uns wohltut, was uns erbaut, wir sollten Gottes Wort studieren, wie es die Juden tun, die zunächst einmal überhaupt nichts erwarten, sondern die das Wort studieren aus Gehorsam, weil es ihr Dienst ist und ihre Pflicht. Und dann werden wir Goldschätze finden. Aber das tun Sie bitte einmal zu Hause, vielleicht mit einer Namenskonkordanz, und lesen dann fleißig das ganze Kapitel durch. Einiges wird Ihnen aufgefallen sein, dass immer wieder der Ausdruck vorkommt, ihm zur Seite. 8-mal in diesem Kapitel. oder ihnen zur Seite, siebenmal in diesem Kapitel, oder nahe bei ihm, nächst ihm, 16-mal in diesem Kapitel, zusammen 31-mal, und das ist die Zahl Els, des mächtigen Gottes Israels, der ihnen die Hände stärkt, zu diesem Aufbauwerk in der geistlichen Nachbarschaft, in der Gemeinschaft der Heiligen, weshalb wir auch dieses Lied gesungen haben. Und diese Ausdrücke, nächst ihm, ihm zur Seite, ihnen zur Seite, die zeigen uns ja, dass wir nicht als Einzelgänger durch die Welt laufen sollen, sondern dass wir in einer solchen wirklichen Baugemeinschaft der Kinder Gottes stehen sollten.
Weißt du, bei uns nichts auszubessern. Deshalb braucht man niemand zur Seite.
Bei uns gibt es nichts auszubessern.
Ja.
Bei uns gibt es keine Trümmer. Wir sind so vollkommen, als unser alleinselig machender Papst, dass wir noch nicht einmal immer mit uns selbst übereinstimmen. Und da stimmt es dann mit dem Papsttum wieder nicht. Nächst ihm, ihm zur Seite, ihnen zur Seite. Nur in der Gemeinschaft mit den anderen, die uns in ihrer Schwachheit oft genauso auf den Wecker gehen, wie wir ihnen, und die uns mit ihrer sogenannten mangelhaften Erkenntnis genauso beschweren, wie wir sie beschweren mit unserem Dünkel von der vollkommenen Erkenntnis. Wir sollten diese Korrektur der Heiligen nicht scheuen. Es ist eine gesegnete Korrektur durch den Heiligen Geist, der die Glieder am Leibe Christi selbst zusammengestellt hat und zusammengemischt hat, einen jeden auf seinen Abschnitt der Mauer, an seine Trümmerstelle, an sein zerfallenes Tor, einen jeden in die Nachbarschaft der anderen, nicht wie wir es gewollt haben, sondern wie der Heilige Geist es gewollt hat. Ich sehe in Nehemia 3 ein vorzügliches alttestamentliches Schaubild für das, was wir dann neutestamentlich bei unserem Lehrer Paulus in 1. Korinther 12 lesen, in jenem Kapitel von den Gnadengaben der Glieder am Leibe des Christus. Ein jeder von uns hat die Gabe des Geistes nur stückweise, nur in einem Teil, und nur zusammen bilden wir das ganze Mosaik der vollen Christuserkenntnis, der vollen Christusschau, der vollen Geisteswirksamkeit im Leibe des Christus. Und deshalb brauchen wir, weil wir ergänzungsbedürftig sind, die notwendige Ergänzung des anderen mit seiner anderen Gnadengaben. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, ein Wort, das wir alle kennen, 9 und 10. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, einem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesum, der uns errettet von dem kommenden Zorn, bekehrt zu dienen und zu hoffen. Das ist die Devise, die auch über dem kümmerlichen Aufbauwerk in den Tagen Nehemias steht, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Das Miteinanderbauen, die heilige Baugemeinschaft. Ich erinnere mich immer wieder an das Wort, das einmal Dr. George Kahn gesagt hat, und er hat es oft in seinen Diensten gesagt. Ihr Pietisten, sagt er als Jude, ihr Pietisten dreht euch immer nur um euch selbst. Ihr fahrt Karussell den ganzen Tag und die ganze Woche nur um euch selbst, um euer Wohl und Wehe. Ihr wollt erbaut sein, ihr wollt schöne, fromme Gefühle haben. Und wenn ihr sie nicht kriegt, meint ihr, der Herr habe euch verlassen. Ihr geht in die Gemeinde, um was davon zu haben. Ihr lest die Bibel, damit ihr wohlige Schauer der Freude empfindet. Ihr seid alle geprägt auf ein ganz bestimmtes Erlebnischristentum, auf ein falsches Frömmigkeitsideal. Und ihr habt eines nicht begriffen, was wir gläubigen Juden begriffen haben. Es geht um die Sache Gottes und seines Messias. Es geht überhaupt nicht in erster Linie um uns. Neutestamentlich gesprochen geht es um den Aufbau des Leibes Christi, des Tempels Gottes in unseren Tagen. Das ist außerordentlich wichtig. Ich möchte dazu lesen aus Epheser 2, das bekannte Wort, Vers 19 und folgende: Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Bau wohl zusammengefügt, empor zu einem heiligen Tempel im Herrn. In diesen werdet auch ihr mit hineingebaut, zu einer Behausung Gottes im Geiste. Der Tempelbau. Und auch bei dem Mauerbau des Nehemia ging es letztlich um den Tempel. Den Tempel, der wahrscheinlich damals schon stand. Er wurde ja als erstes in kümmerlicher Weise wieder aufgebaut, der zweite Tempel, und der nun durch die Mauern und Tore gesichert werden sollte vor dem Einbruch feindlicher Mächte. Der Tempel Gottes, das ist eine erstaunliche Idee in den prophetischen Grundzügen der Heiligen Schrift. Ich möchte wenigstens einmal, was diese Tempelidee anbetrifft, das kurz nennen. Da haben wir zunächst jenen Tempel Gottes, der im Neuen Testament das unzugängliche Licht genannt wird. Der Himmel, die Wohnung Gottes. Zweitens, die Schöpfung sollte ursprünglich Gottes Haus und Tempel sein. Drittens, das Haus Israel, Tempel und Priesterschaft, ist der Tempel Jahwes. Viertens, dann wird uns in der Heiligen Schrift der Steintempel in Jerusalem genannt. Fünftens, und dieses steht nun genau in der Mitte, der eigentliche Tempel Gottes, in dem der Offenbarungsdurchbruch der Herrlichkeit des lebendigen Gottes erfolgt. Der Leib Jesu Christi, der Tempel Gottes und des Heiligen Geistes. Das steht in der Mitte. Darauf zielt die ganze Tempelidee Gottes hin. Sechstens, der Leib und Körper eines jeden Glaubenden ist Tempel des Heiligen Geistes. Offenbarungsstätte des unsichtbaren Christus. Siebtens, die Gesamtgemeinde der Erstlinge ist ebenfalls Tempel des Heiligen Geistes und seiner Fülle in der Gegenwart. Achtens, das wiederhergestellte Israel mit dem Tempel im Reiche des Messias. Und neuntens, die Hütte Gottes unter den Menschen auf der neuen Erde, wenn die Wirklichkeit und Realität des unzugänglichen Lichtes und der unerschaffenen Gotteswelt im himmlischen Jerusalem repräsentiert auf die neue Erde herunterkommt. Schreiben Sie sich das bitte einmal zu Hause in einer Liste auf. Das ist die Hausaufgabe, die ich Ihnen gebe. Ich bin ja Lehrer. Und dann werden Sie die wunderbaren Entsprechungen sehen. Zwischen 1 und 9, zwischen 2 und 8, 3 und 7, 4 und 5. Und in der Mitte als Zentralidee steht Jesus, der Messias, der Träger der Geistesfülle Gottes, der Tempel Gottes. Es geht um den Aufbau des Gottestempels und um seine Sicherung und Bewahrung durch Mauern und Türme. Dazu dient Nehemia, der die Außenordnung schafft im Volke Gottes. Dazu dient gleichermaßen Esra, der die Innenordnung, die innere Erweckung und Neubelebung des Volkes Gottes bewirken soll und will. Neutestamentlich gesehen dürfen wir zur Außenordnung die wichtigen Dienste zählen der Apostel. Apostel sind ja solche, die Pioniere sind und neue Gemeinden gründen im Heidenland, und der Evangelisten, die Menschen zu Jesus führen, Außenordnung. Und zur Innenordnung der Gemeinde dürfen wir vielleicht mehr die Dienste der Hirten oder Seelsorger, der Lehrer und der Propheten zählen. Aber alles soll zusammenwirken. Alles soll in einer wunderbaren Weise dazu dienen, wie es ja auch die gesamte Tätigkeit des Heiligen Geistes tut, Jesus zu verherrlichen. Das ist das Ziel aller Baumaßnahmen auch im Neuen Testament. Durch den Hirtendienst der Seelsorge soll Jesus verherrlicht werden. Durch den Apostel-Pionierdienst soll Jesus verherrlicht werden. Durch die Prophetie, durch die Erhellung des prophetischen Wortes, die Einsicht in die Zeiten verschafft, soll Jesus verherrlicht werden. Durch die gesunde Lehre soll Jesus verherrlicht werden. Und durch neutestamentlich geprägte, wortgemäße Evangelisation. Auch diese dient dazu, Jesus zu verherrlichen und seine Liebe groß zu machen in den Herzen derer, die noch nicht an ihn glauben. Und so stehen diese fünf wichtigen Wortdienste aus Epheser 4 in einer wunderbaren Übereinstimmung mit der Tätigkeit des Heiligen Geistes nach Johannes 15 und 16. Ich darf Ihnen das einmal kurz nennen. Der Heilige Geist überführt von der Sünde und von der Gerechtigkeit Gottes. Dienst der Evangelisten, Menschen zu überführen, dass Sünde nicht nur Kavaliersdelikt ist, sondern sich vergeht gegen die flammende Gerechtigkeit Gottes. Evangelistendienst, auch in unseren Tagen. Der Heilige Geist überführt vom Gericht, auch vom Gericht über den Satan, das in sich schließt, dass seit diesem Gericht Siegesmöglichkeit besteht und Überwinder leben. Dienst der Hirten in der Seelsorge. Der Heilige Geist führt in das Ganze, in den Vollumfang der Wahrheit. Das ist vor allem die Aufgabe der Lehrer. Der Heilige Geist redet nicht aus sich selbst, sondern er erinnert an das, was Jesus gesagt hat, an das Jesuswort. Das ist die Aufgabe der Apostel, die Augenzeugen seiner Auferstehung waren. Und der Heilige Geist verkündigt das Kommende, Aufgabe der Propheten hineinzuführen in das Zukünftige. Und die Summe alles dessen, er verherrlicht Jesus in der Unterordnung. Denn der Heilige Geist ist Jesus untergeordnet in der gleichen Weise, wie der Sohn sich dem Vater unterordnet. Er verherrlicht Jesus. Evangelisten, Hirten, Lehrer, Apostel und Propheten zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk ihres Dienstes. Also der Tempelaufbau in unseren Tagen. Nun zurück zu Nehemia 3. Wenn Sie das einmal lesen, da sehen Sie, dort dient und mauert jeder an einer anderen Stelle. So wie auch die Gemeinde unserer Tage weit verstreut ist über die Mauer. Weshalb Sie damals in den Tagen Nehemias einen Posaunenbläser brauchten, der bei Angriffen der Feinde all die Bauenden mobilisierte und sie an die Stellen zusammenrief, wo die Gefahr im Verzuge war. Verstreut über die Mauer. Es gab verschiedene Baustellen. Es gab eine ganz verschiedene Herkunft der Männer und Frauen, die dort bauten. Ganz verschiedene Aufträge und Methoden. Die eine behauten die Steine, die anderen schleppten die Steine und trugen die Lasten, andere wieder bereiteten Mörtel, andere wieder standen Wache. Die einen hatten in der rechten Hand eine Kelle und hatten umgegürtet an ihrer Hüfte ein Schwert zur Verteidigung. Es gab auch ganz verschiedene Bauerfahrungen und Tragkraft. Es waren in diesen Aufbaudienst mit hineingestellt die Priester. An erster Stelle wird der Hohepriester genannt, der Hohepriester Gottes Eliaschib, der sich nicht zu schade ist, seinen Nacken unter das Werk des Dienstes zu beugen und ebenfalls mit Hand anzulegen in einer Materie, die er sicher nicht gekannt hat. Neben dem Hohepriester Goldschmiede, stellen Sie sich einmal vor, diese Menschen mit ihren feinen Fingerchen, die mit winzigen Geräten Gold bearbeiteten. Man muss das einmal gesehen haben. Mit der Lupe im Auge. Die werden jetzt an diese Mauer hingestellt und sollen Steinbrocken behauen und wälzen und einbauen. Ja, das ist schon eine Sache. Die hätten ja sagen können, wir als begabte Künstler à la Bezaleel oder Oholiab, wir sind uns wahrlich zu schade für diese groben, dreckigen Arbeiten. Gibt's ja auch heute. Dann sind Salbenmischer, auch die sind am Werke beteiligt. Soldaten, Leviten, Torhüter, Krämer, Handelsleute, die sonst Schnürsenkel und Schuhcreme verkauften in den Häusern Jerusalems. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gegeben hat. Aber auch diese Krämer, diese Handelsleute packten mit zu. Ein jeder in seiner Weise, in seiner Art. Der eine wird gewaltige Brocken gewälzt haben und der andere kleine Steinchen, Kieselsteine dazwischen. Und dann waren auch die Töchter dieser Männer mit am Werk. Das ist wunderbar, diese Baugemeinschaft. Als Modell der Baugemeinschaft des Leibes Christi. Und wenn Sie das Kapitel vorlesen und durchlesen und studieren, werden Sie auch eine gottgesegnete Tradition finden. Es gibt ja nach Petrus eine inhaltlose Vätertradition, von der Jesus uns durch sein Blut losgekauft hat. Es gibt aber auch eine gesegnete Vätertradition, in der auch der Paulus stand, als er etwas sagte, ich habe euch weitergegeben, tradiert, überliefert, das, was auch ich meinerseits empfangen habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, wo er überliefert wurde, Brot nahm, brach und es dankte und seinen Jüngern gab und sagte, dies ist mein Leib, nehmet, esset. Überlieferung. Sie werden finden, dass dort die Stadt Davids erwähnt wird, dass dort der Teich Siloa erwähnt wird, der Garten des Königs, all die alten Stellen werden wieder aufgefunden, verschüttet, verwüstet, verbrannt, aber die Reste werden ausgegraben, so wie man das heute tut, auch in Jerusalem. Sie haben ja von den archäologischen Bemühungen auch an der Tempelmauer sicherlich schon gehört oder gelesen. Es werden die Gräber Davids erwähnt, das Haus der Helden Davids und Ophel, jene Stätte, die im Leben Davids von besonderer Bedeutung war. Ich möchte das einmal zusammenfassen. An welcher Stelle der Mauer bauen eigentlich wir? Oder bauen wir überhaupt nicht? Überlassen wir das anderen? Und meinen, wir machen uns nicht die Finger dreckig, denn es geht ja doch nur schief. Und im Dienst des Herrn lässt man so viele Federn, da bemühen wir uns am liebsten gar nicht, damit wir keine Federn lassen müssen. Wo bauen wir? Trotz der Zerstreuung über die ganze Mauer standen all diese Bauenden in einer vorzüglichen Einheit. Sie standen in der Einheit des einen Zieles. Weiterbau des Tempels, Vollendung des Tempels, Sicherung und Bewahrung des Tempels vor den Mächten des Feindes Gottes. Durch den Bau der Mauer und der Türme. Das ist die Einheit der Gemeinde, die Jesus Christus am Kreuz erschaffen hat, als er sein Blut ausgegossen hat und die zwei Juden und Heiden in sich selbst zu einem neuen Menschen erschuf. Zu jenem neuen Menschen, der Leib Christi genannt wird. Das ist jene wunderbare Einheit, von der Epheser 4 redet. Epheser 4, Vers 4 bis 6. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ja, hier zögert man. Ein Gott und Vater aller, der da über allen thront und durch alle hindurch wirkt und in uns allen wohnt. Die wunderbare Einheit des Leibes Christi, von Jesus Christus geschaffen und von uns mit Fleiß zu bewahren und festzuhalten. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, eins seien, wie ich eins bin mit dir. Und wie war denn der Herr Jesus eins mit dem Vater? Ich und der Vater sind eins. Das bedeutet nicht, dass der Herr Jesus und dass der Vater ein und dieselbe Person seien, dass sie identisch seien. Denn der Sohn Gottes ordnet sich dem Vater unter. Sondern das bedeutet, dass sie in einer vollkommenen Wesenseinheit stehen. In einer vollkommenen Wesensidentität. In einer Einheit des Lichtes und des Lebens und des Geistes. Wesenseinheit ist die Einheit aller Glaubenden, aller Glieder am Leibe Christi. Und deshalb heißt es, wenn wir im Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und Karl Geyer hat hier immer wieder gesagt, und wenn wir keine Gemeinschaft miteinander haben können, dann liegt das daran, dass entweder du nicht im Lichte wandelst, oder dass ich nicht im Lichte wandeln, oder dass wir alle beide nicht im Lichte wandeln. Dann hat das nichts zu tun mit verschiedenen Erkenntnissen. Die Erkenntnis ist nicht die Grundlage für die Einheit der Gemeinde des Leibes Christi. Sie ist nur eine Darstellungsform, die wachstümlich erfüllt wird in der Reife der Glieder an diesem Leibe. Wesenseinheit. Wenn wir uns dem Lichte aussetzen, dann haben wir Gemeinschaft mit den anderen, auch wenn er anders geprägt ist. Auch wenn wir ein Salbenmischer sind und der andere ein Goldschmied. Oder wenn wir ein Hohepriester sind und der andere ein Krämer, ein Handelsmann. Ja, über dieses Thema müsste man lange sprechen. Aber ich möchte doch weitergehen. Nun kommt in diesem Kapitel immer wieder etwas zum Tragen, das ich auch erwähnen möchte. Da ist die Rede von den Mauern, von der Mauer um Jerusalem herum, von den Türmen, von dem Schließen der Mauerlücken und von den Toren in den Mauern Jerusalems. Und dazu möchte ich doch noch kurz etwas sagen, weil auch das in der Prophetie und in der Symbolik der Heiligen Schrift von einer tiefen Bedeutung ist. Zunächst einmal die Mauern. Mauern sind ja ein Bild des Schutzes. Wenn Sie einmal Jesajas 5 lesen, so werden Sie finden, dass dort Israel geschaut wird im Bilde eines Weinberges, den Jehova selbst gepflanzt hat, bepflanzt mit Edelreben. Und inmitten dieses Weinberges, bepflanzt mit Edelreben, wir könnten sagen aus den 12 Stämmen, wächst ein Feigenbaum. Es ist der Feigenbaum Jehuda, Juda. Und dieser Weinberg, um den Jehova sich müht, der übrigens auch einen Turm hat, einen Turm für die Wächter, die den Weinberg zu bewachen haben, etwa vor den Wildschweinen, die den Weinberg durchpflügen und verwüsten wollen. Um diesen Weinberg herum ist eine Mauer gebaut. Und diese Mauer ist zunächst einmal das Gesetz Jehovas. Und liebe Geschwister, bei allem Verständnis dafür, dass in unseren Kreisen sehr oft betont wird, dass das Gesetz unter Mitwirkung der Engel geschaffen worden sei, übertreiben wir doch manchmal, dass wir sagen, es sei das Gesetz der Engel. Das sagt Gottes Wort nicht. Es ist und bleibt das Gesetz Jehovas. Und die Mauer des Gesetzes hat zunächst eine positive Funktion. Das Gesetz ist heilig und gut. Sie hat die Funktion des Schutzes. Israel ist der Brückenkopf Jehovas, gebaut in diesem von fremden, feindlichen, finsteren Mächten beherrschten Kosmos. Und es wird durch diese Mauer abgeschirmt vor den Einflüssen des Heidentums und des Götzendienstes, die das Volk Israel umgeben. Bergung und Schutz. Das müssen wir auch einmal sehen. Sonst kommen wir auch mit keinem Juden ins Gespräch, wenn wir das Gesetz Jehovas nur schlecht machen, nur herabziehen. Nein, das Gesetz, sagt Paulus, war ein guter Pädagoge. Das haben wir alle vergessen in unseren Kreisen. War ein guter Pädagoge auf Christus, auf den Messias hin. Freilich hat dann der Christus die Zwischenwand der Umzäunung niedergerissen innerhalb der Gemeinde Jesu zwischen Juden und Heiden, als er die Erstlinge aus den Juden und die Erstlinge aus den Heiden zusammengefügt hat zu jener wunderbaren Gottesgemeinde, die den Leib Christi bildet in der Gegenwart. Da hat er dann die Zwischenwand der Umzäunung des Gesetzes niedergerissen. Aber auch heute noch ist der Herr selbst eine feurige Mauer um Israel herum, und das werden wir in den kommenden Jahren noch erleben. Er selbst, der Herr, Jehova, und er ist auch eine feurige Mauer um seine Heiligen herum. Und wir dürfen dafür danken. Türme. In diesen Türmen sehen wir die Schautürme des prophetischen Wortes. Auf ihnen stehen jene Schomerim, jene Wächter, die Ausblick halten auf die heranrückenden Feinde, die Wächter auf den Mauern Jerusalems, die Zeitzeugen sind und Auge in Auge sehen, wie Jehova in unseren Tagen sein Volk wiederbringt und die ihm keine Ruhe lassen Tag und Nacht und ihn erinnern an seine Verheißungen, die er dem Volke Israel gegeben hat für das Ende der Tage. Ja, gönnt ihm keine Ruhe, sagt Gottes Wort. Erinnert ihn an seine Verheißungen, so lange, bis er Israel wiederherstellt und es zum Ruhme macht auf Erden. Es ist ein Jammer, der Gottes Herz bewegt, dass diese Gesinnung der Schomerim, der Wächter, in unseren Freikirchen und Kirchen und Gemeinschaften so wenig zu finden ist. Aber dazu muss man auf dem Schauturm des prophetischen Wortes stehen, das wir ja oft sträflich unterschlagen. Dazu nur eine kurze Stelle aus dem Propheten Habakuk. haben sie noch Freude daran, am Worte Gottes und am prophetischen Wort, dann dürfen wir die Stunde noch voll machen. Habakuk 2. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er, Gott, mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage, auf meine Einrede. Ja, er hatte Fragen an den lebendigen Gott. Er hat mit ihm diskutiert und gerungen. Auch bei uns ist nicht alles klar. Auch bei uns sind nicht alle Fragen beantwortet. Sonst würde es nicht heißen, an jenem Tage, wo wir ihm gleich sein werden, da werden wir ihn nichts fragen. Da antwortete mir Jehova und sprach: Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne. Es war ja die Schrift in den alten Tagen, in der althebräischen Schrift, die man ja noch in die Steine, in Steintafeln einmeißelte. Weshalb die althebräische Schrift ja auch ganz anders ist. Es ist eine Keilschrift. Es ist die Schrift vor der babylonischen Gefangenschaft. Denn das Gesicht geht noch hin auf die bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin oder auf die Zeit des Endes hin. Und es lügt nicht. Wenn es sich verzögert, so harre sein, denn kommen wird es nicht ausbleiben. Und wer auf dem Schauturm des prophetischen Wortes steht, der wird dann auch etwas wissen um die gegenwärtige Wahrheit. So wie es Petrus einmal ausgedrückt hat in 2. Petrus 1, Vers 12. Er wird Einsicht in die Zeiten haben wie die Söhne Issachars und wird der Gemeinde Gottes gegenwärtige Wahrheit austeilen können. Die ewige Wahrheit Gottes akzentuiert auf die Punkte, die in der Gegenwart brennend notwendig sind. Das ist wichtig. Dann hören wir etwas vom Schließen der Mauerlücken. Und Sie wissen, da geht es darum, dass die Feinde nicht eindringen können. Denn unser Kampf ist nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen Fürstentümer und Gewaltigen. Gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geistesmächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und deshalb sollen wir ja die Vollwaffenrüstung Gottes anziehen, damit wir zu bestehen vermögen. Und sollen die Lücken, die sich in der Schutzmauer der Gemeinde findet, schließen. So wie damals Nehemia mit seinen Männern und Helfern die Mauerlücken geschlossen hat, um den Tempel Jehovas herum. Es geht gegen die Durchbruchsversuche der Finsternis. Und ich möchte hier auch einmal sagen, nicht die Engel des Lichtes wollen die Gemeinde Gottes verderben, denn sie sind ausgesandt zum Dienste um deretwillen, die die Errettung ererben sollen. Und sie begehren von übergebeugt hineinzuschauen in das Geheimnis des Gnadenevangeliums, mit dem wir heute bedient werden. Und wenn sie das begehren, dann haben sie nicht die Absicht, die Gemeinde des Christus und die Gemeinde seines Leibes zu zerstören. Es steht lediglich geschrieben, dass die Mächte der Finsternis sich verstellen und verkleiden als Engel des Lichtes und als solche in allen Schattierungen zwischen weiß über grau nach schwarz in die Gemeinde einbrechen wollen. Von dieser Seite droht die Gefahr des Kampfes und der nicht geschlossenen Mauerlücken. Und im Geiste der Weissagung gilt es, diese Mauerlücken zu schließen und das Volk Gottes an den rechten Fronten zu mobilisieren und Mangelndes zu erstatten. Die Gemeinde Gottes wird in unseren Tagen oft an den falschen Stellen mobilisiert. mit sozialem Evangelium und allem, was es da heute gibt. Und nicht an den Stellen, wo wirklich Mauerlücken sind. Und wie gesagt, es bedarf des Geistes der Prophetie und der Weissagung, um den wir bitten sollten, nach der Anweisung des Paulus, um diese Lücken zu entdecken. Aus 2. Könige 6 möchte ich dazu ein Wort lesen. Es freut mich immer wieder, wenn ich hier etwas lese vom Mossad des Alten Testaments, vom Geheimdienst des Propheten Elisa. 2. Könige 6, Vers 8 und folgende. Und der König von Syrien führte Krieg wider Israel. Und er beriet sich mit seinen Knechten und sprach, an dem und dem Orte soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, diesen Ort zu vernachlässigen. Denn dort kommen die Syrer, die Feinde herab. Der Mann Gottes ist der Prophet Elisa. Und der König von Israel sandte an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt hatte und vor dem er ihn gewarnt hatte. Und er verwahrte sich da selbst. Er stellte dorthin seine Truppen. Und das geschah nicht einmal und nicht zweimal, sondern immer wieder neu. Da wurde das Herz des Königs von Syrien über diese Sache beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sprach zu ihnen, könnt ihr mir nicht kundtun, wer von den Unsrigen für den König von Israel spioniert? Und einer von seinen Knechten sprach, nicht doch, mein Herr König, sondern Elisa, der Prophet, der in Israel ist, tut dem König von Israel die Worte kund, die du in deinem Schlafgemache flüsterst. Da waren keine Wanzen, Abhörgeräte, sondern da war prophetischer Geist. Da sprach er, geht hin und seht, wo er ist, und ich werde ihn hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet und gesagt, siehe, er ist in Dothan. Ja, das ist wichtig, die Gemeinde Jesu an den Stellen der Front zu mobilisieren, wo der Durchbruch und der Einbruch der finsteren Mächte erfolgen soll. Und deshalb ist unser Dienst in der Gegenwart auch oftmals ein Dienst der Warnung. Der Dienst der Geisterunterscheidung kann nicht nur liebevoll den Schafen die Wolle kraulen, sondern er muss in aller Entschiedenheit die Schafe vor den Wölfen bewahren und muss auch den Dienst der Warnung tun, so übel man es ihm auch oftmals nimmt. Und das müssen wir heute auch tun vor einer falschen, aus anderen Quellen gespeisten Charismatik, die hier und da in der Welt aufbrechen will. Dazu Hesekiel 13, 1 bis 6. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also, Menschensohn, weissage über die Propheten Israels, die da weissagen, und sprich zu denen, welche aus ihrem eigenen Herzen heraus weissagen. Wehe, welche ihren hervorragenden Ideen folgen. Wir könnten paulinisch sagen, die jene Gedanken, die sich in ihnen erheben wollen gegenüber der Höhe der Erkenntnis Gottes, sofort in den Gehorsam führen, in Gefangenschaft unter den Christusgehorsam. Das haben diese Propheten nicht getan, sondern sie haben aus ihrem eigenen heraus geweissagt und haben ihren eigenen Ideen so sehr geglaubt, dass sie für die Stimme Gottes nicht mehr offen standen. Deshalb sollten auch wir ganz eng angelehnt sein an das Muster gesunder Worte in der Heiligen Schrift. Höret das Wort Jehovas. So spricht der Herr Jehova, wehe den törichten Propheten, welche ihrem eigenen Geiste nachgehen und dem, was sie nicht gesehen haben, wie Füchse in den Trümmern sind, Israel, deine Propheten geworden. In die Risse seid ihr nicht getreten, und die Mauer habt ihr nicht vermauert, um das Haus Israel her, um Stand zu halten im Streit am Tage Jehovas. Sie schauten Eitles und Lügenwahrsagung, die da sagen, Spruch Jehovas, obwohl Jehova sie nicht gesandt hat. Und sie ließen hoffen, dass ihr Wort erfüllt würde. Schauet ihr nicht ein eitles Gesicht und sprachet ihr nicht Lügenwahrsagung, als ihr sagtet, Spruch Jehovas, und ich hatte doch nicht geredet. Das Treten in die Risse, das Eintreten in die Mauerlücken im Geiste der Prophetie ist ein wichtiges Amt in unseren Tagen. Und dann schließlich die Tore. Jene Tore, die auch in diesem Kapitel immer wieder zu finden sind, es werden genannt das Schaftor, das Fischtor, das Taltor, das Misttor, das Rosttor, das Quelltor, das Wassertor, das Tor der Alten, das Tor der Musterung, Mifkat gegenüber. Und wir werden in den beiden letzten Vorträgen, die ich halten darf, noch über diese Tore ganz speziell sprechen. Tore sind in der Heiligen Schrift Einzug und Auszug. Der Herr segne deinen Eingang und er segne deinen Ausgang, von nun an bis in Ewigkeit. Tore sind jene Stellen, wo sich die Gerichte der Alten versammelten, um Recht zu sprechen. Tore sind auch Kennzeichen königlichen Triumphes, denn durch die Tore hindurch zogen die siegreichen Könige in ihre Städte ein, auch durch die Tore Jerusalems. Und deshalb heißt es einmal von dem Messias Jesus in seinem Himmelfahrtspsalm 24, dass auch er durch das Tor Gottes eingezogen ist in die unsichtbare Welt des Lichtes. Erhebet ihr Tore, eure Häupter, erhebet euch Pforten der Urzeit, das Einziehe der König der Herrlichkeit. Das ist kein Adventswort, da war Jesus nicht der König der Herrlichkeit, sondern dies geschah hier, als die Tore in der unsichtbaren Welt, die Pforten der Urzeit, als die Engelmächte Gottes sich vor dem Sohne Gottes beugten und ihm huldigten und ihn anbeteten. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Jehova, stark und mächtig. Jehova, mächtig im Kampf. Tore. Ich möchte nur erwähnen, dass auch wir einen gesegneten Eingang in die Tore Gottes haben sollen und haben dürfen. Nach 2. Petrus 1, Vers 10 und 11. Darum, Brüder, befleißiget euch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen, zu ratifizieren, rechtsgültig zu machen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln, das heißt niemals zu Fall kommen, um liegen zu bleiben. Denn also wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Königreich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und dieser Eingang, dieser reichliche Eingang, wird uns symbolisiert in den Toren der Mauern Jerusalems. Von 12 Perlen sind die Tore an deiner Stadt. Wir stehen im Chore und so weiter, wie wir in dem Lied singen. Noch ein letztes. Die Mauern wurden gebaut mit den Trümmersteinen des verwüsteten Jerusalems. Da ist man nicht nach Carrera gegangen und hat dort wunderbare, seltene Marmorblöcke herausgehauen mit einer feinen Äderung, die man dort in die Mauern gebaut hätte, sondern man hat die verbrannten, zerborstenen, gespaltenen Steine genommen, die von der Verwüstung Jerusalems unter Nebukadnezar zurückgeblieben waren. Das ist auch das Ausgangsmaterial in der Gemeinde des Neuen Bundes, wo wir als lebendige Steine herausgebrochen werden aus dem Steinbruch dieser Welt. Gleichgültig, ob wir edel oder stark oder einflussreich oder charaktervoll sind oder unedel, töricht, nichts, schwach. Und wir werden mit hineingebaut als solche lebendige Steine in die Behausung Gottes im Geist, in den Tempel Gottes, in die Gemeinde. Und wenn wir dort mit hineingebaut werden, in den Tempel und in die Mauer, dann sind wir solche, die von anderen Steinen getragen werden, die unter uns stehen, die in der geistlichen Nachbarschaft stehen zu anderen Steinen der Gemeinde Jesu Christi, in Tuchfühlung. Da rückt man dann nicht 40 Zentimeter zur Seite, wenn mal ein Bruder oder eine Schwester kommt in unedlen Kleidern oder die einen merkwürdigen Geruch haben. Auch das gibt es in der Gemeinde. Etwa beim Herrenmahl. Ich saß mal eine Zeit lang neben einem schnurrbärtigen Bruder, der gerne Zigarren rauchte. Und ich hatte dann jedes Mal den Kelch zu trinken. Es wäre besser gewesen, der hätte seine Zigarren weggeworfen und hätte nicht mehr den Dämonen Brandopfer dargebracht. Aber ich musste das erdulden. Geistliche Nachbarschaft. Und dann sind wir da, um andere zu tragen, die über uns liegen, die auf uns liegen, die uns beschweren und belasten. Und in diesem Zusammenhalt bilden wir die Mauer. Die Mauer und den Tempelbau. Haben Sie einmal Mauern der Azteken gesehen, der Inkas? Wo tonnenschwere Blockblöcke so behauen sind, dass sie ineinander passen, damit, dass man in die Ritzen kein Rasiermesser schieben kann. Und dass sie auch bei schwersten Erdbeben nicht zusammenstürzen. Das tut der Heilige Geist, der uns so zusammenfügt. Paulus sagt es einmal in 1. Korinther 12, so hat uns der Geist zusammengefügt. Und da sollten wir nicht ausbrechen wollen, sondern sollten dankbar sein über die Verfügung des Geistes Gottes. Und wenn Sie nun das Kapitel durchlesen, Sie werden es tun, dann werden Sie darin finden, die Namen derer, die da mitgearbeitet haben. 31 Namen derer, die da bauen. 31 Namen ihrer Vorväter. 26 Namen mit dem Bestandteil Ja oder Yahweh. Sie alle werden genannt. Das ist die Ehrenliste der Mitarbeiter am Reiche Gottes. Sie sind verzeichnet, noch heute in der Heiligen Schrift. Denkt euch einmal, die Friedhöfe und die Grabstätten dieser Leute sind längst verweht und vergangen. Ihre Knochen, da ist nichts mehr übrig geblieben. Aber ihre Namen sind verzeichnet im Heiligen Buch Gottes, vom Heiligen Geist niedergelegt in diesem Buche. So wie auch, wenn wir Dienst an der Gemeinde Gottes sind, unsere Namen im Buche des Lebens verzeichnet werden. Philipper 4. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens verzeichnet sind. Die Namen der Mitarbeiter im Buche des Lebens verzeichnet. Das ist die Ehrenliste Gottes. Aber da steht auch noch etwas anderes. Nehemia 3, Vers 5. Und ihm zur Seite besserten die Tekoiter aus. Aber die Edlen, die Vornehmen, die Feinen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn. Sie waren sich zu gut dafür. Sie haben sich dem Aufbauwerk in der geistlichen Nachbarschaft entzogen. Römer 16, Vers 4 sagt der Apostel einmal: Aquila und Priscilla, sie haben für mich ihren Hals hingelegt. Ihren Nacken gebeugt, ihren Hals hingelegt. Diese beugten nicht ihren Nacken unter das Joch des Dienstes. Ich möchte schließen mit Psalm 118. Die Stunde ist herum. Vers 19 bis zum Schluss. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Ja, will ich preisen. Dies ist das Tor Jehovas. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute als ungeeignet verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jehova aus ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Dies ist der Tag, den Jehova gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Bitte Jehova, rede doch. Bitte Jehova, gib doch Wohlfahrt. Das ist aus jenem Psalm, den der Herr Jesus als Mitternachtslobpreis gesungen hat, nach dem Abendmahl mit seinen Jüngern, ehe er in das Kidrontal hinausging. Gesegnet, der da kommt im Namen Jahwe. Von dem Hause Jehovas aus haben wir euch gesegnet. Jehova ist Gott und er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott und ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Preiset Jehova, denn er ist gut, denn seine Güte währet ewiglich. Und Zinzendorf schrieb und dichtete: Wir wollen uns gerne wagen in unseren Tagen, der Ruhe abzusagen, dies tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Amen.
Ja, wir dürfen wohl sagen, ganz erstaunlich und wunderbar, was man von Nehemia 3 alles lernen kann, im Blick auf den Aufbau und die Erbauung der Gemeinde Gottes in unseren Tagen. Baugemeinschaft. Ich habe mir notiert dazu Epheser 4, Vers 16. Gott hat uns wohl zusammengefügt. Ich habe gedacht, ob wir das in diesen Tagen auch innerlich in die Herzen hineinnehmen. Gott hat uns wohl zusammengefügt. Und wenn wir dann wieder nach Hause fahren, in unseren Kreisen sind, und auch Lasten tragen dürfen, auch wenn wir daran denken, Gott hat uns wohl zusammengefügt. Und wir dürfen bauen, haben wir gehört. Ich habe dabei an 1. Korinther 3, Vers 10 gedacht. Ich sage es erstmal falsch. Wir sollen sehen, was wir darauf bauen. Können wir vielleicht denken, hier ist eine Langensteinbacher Höhe gebaut, was Schönes, möchte auch eine bauen, du auch eine. Aber es heißt nicht, was wir darauf bauen, sondern seht zu, wie ihr darauf baut. Unsere innere Haltung. Wie wir an diesem ganzen Werk Gottes innerlich beteiligt sind. Wir wollen noch zusammen danken. Lieber Vater, wir danken herzlich für diese Stunde. Wir danken dir für dein Wort voller Gnade, voller Geist, voller Leben. Lass dein Wort immer wieder Eingang finden in unsere Herzen. Lass uns Menschen sein und werden, gebildet, gestaltet durch dein herrliches Gotteswort. Wir wollen uns dir anbefehlen für diesen ganzen weiteren Tag. Lass uns alle Gnade haben und auch einander Gnade darreichen. Amen.
Amen.